Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Und Gott sprach zu Jakob: Mach dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und mache dort einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohst. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Gott ist dir begegnet. Es gab einen Moment in deinem Leben, wo du wusstest, Gott ist nicht nur Realität, er spricht auch gerade zu mir. Er hat mir etwas zu sagen. Jakob hatte so einen Moment in seinem Leben gehabt. Das war schon über 20 Jahre her. Er war auf der Flucht, lief weg von zu Hause und nachts liegt er dort irgendwo und dann hat er einen Traum. Und in diesem Traum, da steigen Engel auf und nieder auf einer Leiter und oben über dieser Leiter, da sieht er Gott und Gott spricht zu ihm. Und am nächsten Morgen, da wusste er irgendwie hier in Luz, in diesem Ort, da wohnt Gott. Hier ist das Haus Gottes. Und er nennt in seiner Sprache den Ort genauso, Haus Gottes, Beit El. Und er stellt einen Stein auf als Gedenkstein. Das ist übrigens die Deko unserer Predigtreihe, dieser Stein. Er stellt einen Stein auf als Gedenkstein und er sagt und verspricht Gott etwas: Wenn ich in Frieden zurückkehre, dann soll dieser Stein ein Haus Gottes werden. Wenn ich in Frieden zurückkomme, komme ich hierhin zurück und dann mache ich hier aus diesem Stein ein ganzes Haus für Gott. Jakob ist zurück. Jakob ist zurück, aber wo wohnt er? Er wohnt in Sichem. Das ist jetzt zwar nicht weit weg von Bethel, vielleicht so 30 Kilometer, aber es ist nicht in Bethel. Es ist nicht da, wo er Gott versprochen hat, wenn ich zurückkomme, dann gehe ich an diesen Ort. Das hat er nicht gemacht. Aber jetzt, in dieser Begegnung, ruft ihn Gott. Er ruft ihn zurück in sein Haus. Er ruft ihn zurück in die Gemeinschaft mit ihm. Gott ist ein Gott, der will mit seinen Menschen Gemeinschaft haben. Und er ruft Jakob zurück und sagt: Mach dich auf, geh nach Bethel, komm zurück zu mir. Ich habe eben gesagt, vielleicht hast du das ja auch schon mal erlebt, so eine Gottesbegegnung, wo du einfach wusstest, er spricht zu mir. Vielleicht gibt es so einen Ort wie Bethel auch in deinem Leben. Das kann ja sehr unterschiedlich aussehen. Also wenn ich jetzt hier eine Umfrage machen würde, hast du Gott schon mal erlebt? Und wenn ja, wie war das? Dann würden ja wahrscheinlich viele Antworten gegeben werden. Vielleicht würdest du sagen, ja, ich habe mal eine Predigt gehört, das war, als ob der Mensch da vorne direkt zu mir sprechen würde. Da wusste ich, Gott hat mir etwas zu sagen. Oder du sagst, ich habe meine Bibel aufgeschlagen, habe gelesen und dann war ein Text und da wusste ich, der ist jetzt genau für mich, das ist Gottes Botschaft. Bist du einem Menschen begegnet und er hat was in dein Leben reingesprochen, was vielleicht dieser Mensch gar nicht wissen konnte, aber du hast gemerkt, okay, da hat jetzt Gott mir etwas durch einen anderen zu sagen gehabt. Oder vielleicht bist du auch wie Jakob nachts aufgewacht und wusstest, okay, der Traum, den ich jetzt hatte oder das, was jetzt gerade los ist, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber ich weiß jetzt will Gott mir etwas sagen. Ich könnte davon erzählen und viele von euch könnten das auch. Das ist die Art und Weise, wie Gott mit Menschen redet, auch heute. Natürlich kann es auch noch viel krasser sein. Manche Leute berichten, dass sie Gottes Stimme wirklich gehört haben, eine Audition hatten. Viele sehen ein prophetisches Bild vielleicht, wie es auch die Menschen der Bibel hatten. Gott begegnet uns und es kann sein, dass wir dann auch so aufgewühlt sind, dass wir Gott etwas versprechen und sagen, ja Gott, das will ich tun. So wie Jakob. Und vielleicht kann es ja auch sein, dass Gott uns dann wieder zurückrufen muss in das, was wir ihm versprochen haben, uns erinnert, so wie er hier Jakob erinnert, hey, geh nach Bethel. Wie machen wir das? Also wie können wir sozusagen uns aufmachen, wieder zu Gott zu kommen. Also wo ist unser Bethel? Es ist ja wahrscheinlich nicht ein Ort auf der Landkarte. Du könntest es nicht mit Google Maps dahin finden. Jesus greift einmal interessanterweise diese Himmelsleitergeschichte auf, als er mit seinen Jüngern spricht. Und das ist ja eine etwas schwer verständliche Stelle eigentlich. Also ich habe sie jedenfalls viele Jahre nicht verstanden. Er sagt, ihr werdet, wenn ihr mit mir unterwegs seid, den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Auf mich, sagt Jesus, da werden die Engel Gottes auf- und niedersteigen. Und ich glaube, man versteht es nur, wenn man es vergleicht mit dieser Jakob-Geschichte, wo er diesen Traum hat von den Engeln Gottes, die da auf- und niedersteigen, und er sagt, das hier ist das Haus Gottes, hier ist Gott gegenwärtig. Wow, ein besonderer Ort. Und Jesus sagt damit, wenn ihr mit mir unterwegs seid, dann ist jeder Ort, wo ihr in meiner Nähe seid, ein solcher Ort, ein Haus Gottes, ein Ort der Gegenwart Gottes. Wenn ihr bei mir seid, dann seid ihr bei Gott. Ich bin der, wo Gott ist. Und wenn ihr bei mir seid, dann seid ihr auch in Verbindung mit dem lebendigen Gott. Und es ist nicht mehr ein Ort Bethel. Unser Ort Bethel ist im Grunde überall, wo wir in Verbindung mit Jesus stehen. Also, vielleicht hast du auch schon mal so ein Berufungserlebnis gehabt wie Jakob und vielleicht ruft er dich auch zurück in deine Berufung. Ich meine, vorigen Sonntag hat hier Ansgar Hörsting gepredigt, wenn du das gehört hast. Und seine Predigt hieß ja Place to be, der Platz, an dem wir sein sollen, der Platz des Glücks in unserem Leben, der Platz unserer Berufung. Und heute ist das gleiche Thema, Jakob, mach dich auf, finde den Ort deiner Berufung wieder. Und wenn jetzt zweimal hintereinander das gepredigt wird, dann ist es vielleicht auch ein Aufruf. Vielleicht nur an eine Person hier, ich weiß es nicht, aber vielleicht dann mehrere, die erinnert werden, ja Gott, ich habe dir mal was versprochen, ich habe dir mal was zugesagt und es ist Zeit, dass ich mich aufmache und das tue, was Jakob tut. Nämlich, Jakob sagte zu seiner Familie und zu allen, die bei ihm waren, schafft die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind, reinigt euch, wechselt eure Kleider. Und dann wollen wir uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen. Dort werde ich dem Gott einen Altar machen, der mir am Tag meiner Not geantwortet hat und der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gegangen bin. Und sie gaben Jakob alle fremden Götter, die in ihrer Hand waren, und die Ringe, die an ihren Ohren hingen. Und Jakob vergrub sie unter der Terebinte, die bei Sichem ist. Und sie brachen auf, und der Schrecken Gottes kam über die Städte, die rings um sie her waren, sodass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. Wenn wir anfangen wollen, unsere Berufung zu leben, wenn wir anfangen wollen, wieder in der Gegenwart Gottes zu sein, dann gibt es einfach Dinge im Leben, die dabei stören. Und Jakob spricht das deutlich an. Er sagt, wenn ihr noch fremde Götter habt, irgendwelche kleinen Götzengestalten, die ihr hegt und die ihr neben dem wahren großen Gott habt, dann kommen die jetzt weg. Wem musste er das am meisten sagen? Am meisten musste es der Person sagen, die er am meisten liebt, nämlich seiner Frau Rahel. Weil die hatte, als sie von ihrem Elternhaus aufbrachen, den Hausgötzen ihres Vaters Laban geklaut, hatte ihn versteckt. Und es war ja auch gelungen, den versteckt zu halten, als der Laban danach suchte. Und wahrscheinlich hatte sie ihn bis dahin. Aber Jakob sagt, Leute, jetzt ist das vorbei. Wir brechen auf zum Haus Gottes und da kann ich keine Götzenfigur hinbringen. Das passt nicht. Und es passt auch nicht, dort in einen Zustand der Unreinheit hinzugehen. Und es passt auch nicht, mit den alten Klamotten hinzugehen. Das sind wichtige Symbole, die wir oft finden in der Bibel. Das Bad zur Reinigung, frische Kleider, die man anzieht für die Gegenwart Gottes. Und das ist eine Frage, die wir uns auch immer wieder neu stellen müssen. Wenn wir aufbrechen und sagen, ja Gott, du hast zu mir gesprochen, ja, ich will wieder intensiver in der Gemeinschaft mit dir leben, dass wir dann aufmerksam werden, ja, da gibt es schon auch Dinge in unserem Leben, die nicht in seine Gegenwart passen. Da gibt es vielleicht Idole, denen wir anhängen, Träume, die wir haben. Und nach diesem Text muss man einfach sagen, das muss beerdigt werden. das muss verbuddelt werden, das kann ich mit. Und ich finde es interessant, dass Jakob hier nicht von Gott eine Liste bekommt, sagt, das muss weg und jenes muss weg und hier ist noch etwas, sondern das sagt Jakob einfach seinen Leuten. Das machen wir jetzt so. Und ich möchte jetzt auch nicht hier in diesem Gottesdienst dir eine Liste runterdeklinieren, wo ich sage, das musst du wegtun und jenes und hier ist noch ein dunkler Fleck, der muss auch noch bereinigt werden. Ich glaube, das kann Gott dir auch offenbaren. Und vielleicht weißt du es auch schon in deinem Herzen und er kann es dir sagen, was ist es für dich persönlich, was nicht mitkommen kann zu Gott hin. Man kann das mit einem Begriff der Bibel beschreiben, was hier passiert. Jakob und seine ganze Familie, sie tun Buße. Buße heißt, ich bin in eine Richtung unterwegs und dann halte ich an und dann drehe ich um und dann gehe ich genau in die andere Richtung los und den Ballast, den ich mitgeschleppt habe bis hierhin, den lege ich ab. Ich gehe einfach in die andere Richtung und tue das ohne Ballast. Und das, was einem auffällt, wenn man die Jakobsgeschichte liest, hier ist Jakob mal ein richtig gutes Vorbild. Er macht eine klare Ansage und alle folgen ihm nach. Wenn man seine Geschichte sonst liest, oft schweigt Jakob zu dem, was passiert. Und manchmal klagt er nur und sagt, oh, wie schrecklich. Und manchmal ist er so wischiwaschi in seinen Aussagen. Aber hier sagt er das deutlich und er macht das, was ein guter Leiter einfach macht. Er sagt, das wollen wir jetzt tun. Und interessanterweise folgen ihm alle nach. Und Gott bestätigt diesen Weg und beschützt ihn, so heißt es da, ja. Und warum das so ist, da müsst ihr mal Kapitel 34 lesen, dann wisst ihr das auch. So kam Jakob nach Luz, das im Land Kanaan liegt, der alte Name des Ortes. Und das ist Bethel. Und er und alles Volk, das bei ihm war, und er baute dort einen Altar und nannte den Ort El Bethel, denn dort hatte Gott sich ihm offenbart, als er vor seinem Bruder floh. Ja, oft ist Jakob auf so einem Zickzackkurs unterwegs und mal macht er was gut und mal macht er was schlecht und es geht immer hin und her. Klammer auf, so wie bei uns meistens im Leben. Aber hier finden wir einfach diese Klarheit. Er hört Gott, er geht nach Bethel, er weiht den Altar, den er baut, dem Gott von Bethel. Er hört Gottes Stimme losgehen und tun. Das ist, was er macht. Übrigens, man spricht in der Lerntheorie von dem Theorie-Praxis-Graben. Und das ist folgendes Phänomen so im täglichen Leben. Du liest irgendetwas, du kriegst irgendeine neue Idee, du findest irgendetwas gut. Also zum Beispiel, ich könnte mal einen neuen Sport anfangen oder ich könnte mal eine neue Fremdsprache lernen oder ich könnte mal anders kochen, vielleicht mal vegan kochen oder ich sollte mal vielleicht einen Computerkurs machen, alle solche Dinge. Und dann sagst du, oh, das ist spannend, da lese ich mal was zu und dann guckst du im Internet und sind ganz viele Ideen und die Idee wird immer besser, das fühlt sich richtig gut an. Ja, das sollte ich mal tun. Nur den nächsten Schritt, das wirklich zu machen, den schaffen wir dann nicht. Es bleibt bei dem guten Vorsatz. Also ihr guckt mich alle unverständlich an, bei euch ist das nicht so, aber es soll so etwas geben im Leben. Und es ist schön, dass wir hier bei Jakob sehen, er geht los und er macht es. Yeah. Nächster Vers. Deborah, die Amme Rebekkas, starb und sie wurde unterhalb von Bethel begraben unter der Eiche. Und er gab ihr den Namen Alon Bachut, Eiche des Weinens. Deborah war das Kindermädchen Rebekkas gewesen. Sie war vor Urzeiten mit Jakobs Mutter Rebekka zu seinem Vater Isaak gekommen, als die beiden heirateten. Und insofern war Deborah im Leben von Jakob eine wichtige Bezugsperson. Es war nicht irgendjemand, es war ein Familienmitglied. Und sie stirbt. Ganz generell beginnen in Kapitel 35 hier in Jakobs Leben die Verluste. Als nächstes nach unserer Geschichte heute wird Rahel sterben, seine große Liebe. Etwas weiter später stirbt sein Vater Isaak. Und es ist einfach eine Zeit für Jakob des Weinens. So nennen sie dann diesen Baum, wo sie Rebekka begraben. Eine Zeit des Weinens. Und da liegt doch jetzt die Frage auf der Hand. Warum, Gott? Warum? Ich habe doch alles gemacht. Ich habe deine Stimme gehört. Ich habe Buße getan. Ich bin aufgebrochen. Ich bin hierher gekommen. Ich habe den Altar gebaut. Ich bin vollkommen in deinem Plan. Und jetzt eine Zeit des Weinens. Warum, Gott? Ich könnte mir vorstellen, dass Jakob gelernt hat, damit umzugehen. Und das hängt mit seinem Erlebnis am Jabok zusammen. Dort hatte er ja mit diesem ominösen Mann, der doch dort kam, gekämpft. Und am Ende, Henrik hat es erwähnt in der Einleitung, am Ende bekommt er diesen Schlag auf die Hüfte. Und nach dieser intensiven Gottesbegegnung, die er dort hat, geht er weiter und er hinkt von da an. Er trägt diesen Schmerz und dieses Leiden mit sich, obwohl er gerade Gott in dieser Nacht so intensiv begegnet ist. Und ich glaube, Jakobs Erfahrung ist Lebenserfahrung. Ich bin in einer Situation, wo ich eigentlich denke, Gott, ich bin doch mit dir gut unterwegs und trotzdem passiert etwas. Ich kann mir vorstellen, und ich weiß, dass es so ist, dass unser Leben dadurch auch Tiefe gewinnt durch solche Erfahrungen. Und ich wurde erinnert an jemanden, der mal gesagt hat, ich möchte diese Erfahrung, die ich gemacht habe, nicht missen. Aber ich möchte es auch nicht nochmal erleben. Und das ist vielleicht eine gute Zusammenfassung. Ich möchte das nicht missen, aber das möchte ich auch nicht nochmal erleben. Vielleicht kannst du es nachvollziehen, wenn du selbst auch in deinem Leben durch solche Zeiten gegangen bist. Unser Leben gewinnt Tiefe auch durch eine Zeit des Weinens. Und es ist einfach so, dass wir immer wieder uns sagen müssen, dieser scheinbare, einfache Zusammenhang, ja, ich tue, was Gott will, und dann funktioniert alles in meinem Leben, so wie ich es mir vorstelle, dass dieser einfache Zusammenhang einfach in der Bibel auch an vielen Stellen nicht so ist. Ob wir es verstehen oder nicht. Paulus, der große Apostel, hört deutlich Gottes Stimme, komm nach Mazedonien, predige dort, jetzt in Europa auch das Evangelium. Und ein paar Tage später sitzt er in Philippi im Gefängnis, ausgepeitscht, blutiger Rücken, gefesselt. Ja, klasse Gott, ich wollte doch hier für dich Missionar sein, jetzt sitze ich im Gefängnis und wehtun tut es auch noch. Oft sind es eben nicht die einfachen Erklärungen, die dann helfen. Aber eins können wir sagen, Gott ist da und der Gott spricht auch gerade da in die Trauer von Jakob hinein. Gott erschien dem Jakob noch einmal, als er aus Padan Aram kam und segnete ihn. Gott segnete ihn. Und Gott sprach zu ihm, dein Name ist Jakob. Dein Name soll nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. So gab er ihm den Namen Israel. Und Gott sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Sei fruchtbar und mehre dich. Eine Nation und Scharen voll Nationen sollen aus dir entstehen und Könige sollen von dir abstammen. Und das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, dir will ich es geben und deinen Nachkommen nach dir will ich das Land geben. Und Gott fuhr von ihm auf an dem Ort, an dem er mit ihm geredet hatte. Jakob, der Gesegnete. Erste Frage, warum wird Jakob hier gesegnet? Warum wird Jakob gesegnet? Und ich glaube, die Antwort ist sehr einfach, weil er zu Abrahams Familie gehört. Er gehört zur richtigen Familie. Es ist letztlich der Segen Abrahams, den Gott einmal Abraham versprochen hat und gesagt hat, ich werde alle deine Nachkommen segnen. Es ist ein Familiensegen, den Jakob hier abbekommt. Tja, kann man sagen, schön für die Familie Abraham, schön, dass die alle gesegnet werden, aber was ist mit mir? Dann hat das mit mir ja nichts zu tun, denn zu dieser Familie gehöre ich nicht. Aber es gibt eine sehr gute Nachricht. Und das ist die Lehre im Neuen Testament über diesen Segen. Ich lese aus Galater 3, Vers 14. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hat. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Durch Jesus Christus bekommen alle Menschen Anteil an diesem Segen Abrahams, und zwar durch den Glauben. Das ist eine wichtige Botschaft im Neuen Testament. Du kannst ein Kind Gottes werden. Du kommst sozusagen in die Familie Gottes. Es ist wie eine Adoption. Und im Johannesevangelium heißt es so: so viele ihnen Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und das dehnt also Paulus aus und sagt, ja, und das ist auch die Familie Abrahams. Und deswegen das, was Gott an Segen versprochen hat, damals vor langer Zeit im Abraham, das kommt auch zu dir. Zu Jesus finden heißt, in Gottes Familie reinfinden. Gott begegnen an diesem Bethel-Ort, wie ich es eben gesagt habe, heißt zu ihm kommen und heißt auch Anteil bekommen an diesem Segen. Und wenn du jetzt sagst, das ist mir neu, ich wusste das gar nicht, dann kann ich nur sagen, auch heute ist die Gelegenheit da, auch in diesem Gottesdienst zu sagen, ja Gott, ich will dein Kind werden. Ja, ich will Jesus in mein Leben aufnehmen. Es ist ein einfaches Gebet letztlich zu sagen, ja, ich will zu dir finden. Und wenn du das Gebet nicht alleine sprechen willst, wir haben auch in diesem Gottesdienst Menschen, die mit dir zusammen gerne auch dieses Gebet sprechen. So, und was bedeutet es jetzt? Zweite Frage. Dass er gesegnet wird. Ist ja ein schöner Oberbegriff, der Gesegnete. Aber was steckt in diesem Paket sozusagen drin, wenn wir es auspacken? Das Erste, was Jakob ausgepackt bekommt, ist, er bekommt einen neuen Namen. Dein Name ist Jakob und dein Name soll jetzt nicht mehr Jakob heißen. Jakob hat ja in sich die Bedeutung der Lügner, der Betrüger. Und früher war es einfach so, dass so ein Name ja die Überschrift über das Leben war. Es war viel mehr als nur, ich heiße halt Peter oder Karl oder Otto. Es war auch eine tiefere Bedeutung, die da drin lag. Und das Leben Jakobs war ja so, Betrug und ein bisschen kleine Tricks und so weiter, das gehörte zu seinem Leben. Und einmal sagt sein Bruder Esau zu ihm, nachdem Jakob ihn betrogen hatte, er sagt das so sinngemäß, in Kapitel 27, wer Jakob heißt, der kann eigentlich nur betrügen. Und ich bin nicht überrascht, dass du mich gerade so über den Tisch gezogen hast, wenn du schon Jakob heißt. Also der Name Jakob war Programm in seinem Leben. Und jetzt heißt er Israel, der mit Gott kämpft oder gekämpft hat oder auch für den Gott kämpft. Also sein Name und der Name Gottes, El, sind jetzt miteinander verbunden. Und das war allein schon für Jakob ein Segen. Also sein Leben bekommt eine neue Überschrift. Dazu gehört auch, dass Gott sich ihm ja nochmal mit einem besonderen Namen offenbart. Ich bin Gott, der Allmächtige. Ich bin El Shaddai. Ein Name, den Gott immer wieder auch den Menschen im Alten Testament offenbart. Und wenn jetzt dieses El in seinem Namen vorkommt, das heißt ja Gott, also Bet-El, das Haus Gottes, und er heißt jetzt Israel, dann ist es nicht irgendein El, der sich mit ihm verbindet, sondern es ist El Shaddai, es ist Gott, der Allmächtige, der jetzt wie eine Überschrift über seinem Leben steht. Und unser Wort Segen kommt vom lateinischen Wort Signum abgeleitet. Und Signum heißt Zeichen. Und wenn wir so Gott in unser Leben aufnehmen, wie ich das gerade gesagt habe, wenn wir sozusagen unseren Ort Bethel erleben, wir kommen in die Gegenwart Gottes, dann schreibt Gott sozusagen sein Zeichen über unser Leben. Dann laufen wir ab da unter seiner Flagge, wenn man so will. So wie die römischen Soldaten, vor denen wurde so eine Standarte hergetragen und da war oben das Zeichen von Rom drauf. Und das war, wir gehen unter dem Zeichen Roms. Und so ist dieses Signum, das wir vor uns hertragen oder unter dem wir stehen, es ist Gott, mit dem wir unterwegs sind. Er schreibt diese Identität auf unser Leben. Es ist übrigens auch so, sagt mal das Neue Testament im Hebräerbrief Kapitel 11, er schämt sich nicht für uns. Er schämt sich nicht, der Gott Jakobs genannt zu werden. Gott könnte ja sagen, so jemand will ich nicht unter meiner Flagge laufen lassen. Aber Gott sagt, nein, auch wenn du Jakob bist, wie du bist, ich nehme dich an und ich segne dich. Wenn wir hier in der Gemeinde für Kranke beten, so wie das Neue Testament das sagt, dann fragen wir am Ende auch oft, dürfen wir dich mit Öl salben? Und wenn die Person einverstanden ist, dann machen wir oft auch so ein Kreuzzeichen einfach mit Öl auf die Stirn. Und das ist eine ganz schöne Geste. Du bist jetzt unter dem Zeichen des Kreuzes gesegnet. Und im Grunde genommen könnten wir das in jedem Gottesdienst am Ausgang mit jedem machen, der das möchte. Da könnte jemand stehen, der macht dir ein Zeichen auf die Stirn des Kreuzes. Weil das vielleicht ein bisschen in Corona-Zeiten sowieso nicht geht, spricht nachher der Hendrik euch einen Segen zu. Und wenn ihr den annehmen möchtet, dann sagt er, geh hinaus unter dem Zeichen von Jesus. Das verbindet uns. Und das Zweite, was passiert inhaltlich, ist, dass Gott ganz einfach gute Worte über Jakob ausspricht. Er wird fruchtbar sein. Könige werden aus ihm hervorkommen. Und das Land, wo sie zurzeit in Zelten leben, das wird ihr Land werden. Da werden sie drin wohnen. Das sind einfach gute Worte, die Gott über Jakob ausspricht. Und das ist die auch wiederum die lateinische Bedeutung des Wortes Segen, Benedictio. Und darin steckt das Wort Bene gut und Dicere sprechen auf Lateinisch. Also etwas Gutes über jemand aussprechen, das ist Segnen. Ich habe mal im Lexikon zur Bibel nachgeschaut, was da unter Segen steht. Und dort steht, Segen ist die Zuwendung von göttlichem Heilsgut an Menschen. Segen ist die Zuwendung von göttlichem Heilsgut an Menschen. Er wendet uns sozusagen sein Heil zu, er spricht das über uns aus. Und das tut er hier mit Jakob. Er sagt, Jakob, hier, das Gute, das spreche ich dir zu. Und es ist nicht einfach nur ein guter Wunsch, es ist eine göttliche Zusage. Als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet, bei der Himmelfahrt, da lesen wir bei Lukas, Ende vom Lukas-Evangelium, er führte sie hinaus nach Bethanien, er hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, dass er von ihnen schied und hinaufgetragen wurde in den Himmel. Und jetzt kann man sich fragen, gut, er segnete sie, aber welche guten Worte hat er ihnen denn zugesprochen, sozusagen bei seinem Abschied, bei seinem letzten Vermächtnis an seine Jünger? Und interessanterweise beschreibt Lukas, der ja so ein großer Historiker war, diese Szene noch einmal am Anfang der Apostelgeschichte, genau die gleiche Szene. Und diesmal sagt er nicht, er segnete sie, sondern er sagt, was hat Jesus eigentlich gesagt als Segensspruch an seine Jünger? Und das ist dann in der Apostelgeschichte in Kapitel 1. Er sprach zu ihnen, und ich kürze das ein bisschen ab, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt und ihr werdet meine Zeugen sein. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Also einmal steht, er segnete sie, und einmal steht, er sprach zu ihnen, ihr bekommt Kraft, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und dann wurde er in den Himmel aufgenommen. Das ist der Segen von Jesus für seine Jünger. Und ihr merkt, das ist ein bisschen anderer Segen, als der, den Jakob bekommt. Ja? Keine Königskrone, kein Land, keine Kinder. Ihr werdet Kraft bekommen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Darin steckt aber auch eine Verheißung, zum Beispiel eine Verheißung für Fruchtbarkeit. Wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, und das ist ja das Gleiche, wie wenn wir sagen, wir werden ein Kind Gottes, dann entstehen ja auch Früchte. Aber es sind eben die Früchte, die genannt werden mit Liebe, mit Freude, mit Frieden, mit Geduld, mit Freundlichkeit, mit Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Die Bibelkenner wissen, das ist Galater 5, Vers 22, die Frucht des Heiligen Geistes. Und das ist das, was Gott uns für unser Leben zuspricht. Das will ich dir schenken, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt. Und das war etwas, wenn wir dann im Neuen Testament mal lesen, was sich die Christen immer wieder zugesagt haben. Also wie beginnt typischerweise ein Brief des Neuen Testaments? Er beginnt mit den Worten, die dir vielleicht vertraut sind, wenn du einen liturgischen kirchlichen Gottesdienst besuchst. Was sagt er am Anfang der Predigt? Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Das ist eine typische Brieferöffnung im Neuen Testament. Ich wünsche euch Gnade, ich wünsche euch Frieden. Und wie schließt ein Brief im Neuen Testament? Typischerweise so, ein Segensspruch, den wir auch manchmal am Ende des Gottesdienstes machen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist der Schlusssegen im 2. Korintherbrief. Also die Christen sprachen sich auch gute Worte von Gott zu und es waren Worte mit Gnade und mit Frieden und mit Gemeinschaft und mit Liebe. Und ich glaube, dass wir das mal üben können. Wenn wir uns mal selbst beobachten, ist ja das, ich wünsche dir Gottes Segen, ein sehr oft gebrauchter Begriff. Ja, Gott segne dich, ich wünsche dir Gottes Segen. Darf bei keiner Geburtstagsgratulation fehlen. Aber im Neuen Testament waren die einfach spezifischer. Und das könnten wir auch üben. Etwas spezieller zu sagen, nicht einfach, ja, ich wünsche dir Segen, sondern ich wünsche dir, dass Gottes Liebe in deinem Leben Raum hat. Ich wünsche dir seinen Frieden. Ich wünsche dir, dass du gute Gemeinschaft hast mit anderen, in einer guten Gemeinschaft lebst. Und das können wir trainieren. Und Jesus setzt ja noch einen drauf, indem er sagt, diesen Segen weitergeben, nicht nur beim Geburtstag, nicht nur im Gottesdienst. Segnet, die euch fluchen, hat er gesagt. Segnet deine Feinde. Und das ist eine spannende Übung. Ihr werdet nachher eingeladen, am Tag des Gebets und Fastens, will ich gar nicht so viel zu sagen. Aber ich habe in den letzten Tagen gedacht, Feinde. Wir haben ja normal gar keine Feinde in unserem Leben. Und auf einmal ist wieder Krieg. Und das sind Feinde. Und die machen ein ganzes Land kaputt. Und ich habe gedacht, eigentlich muss ich jetzt mal Wladimir Putin segnen. Das ist, was Jesus gesagt hat. Verrückter Gedanke, oder? Dann habe ich gesagt, ich segne ihn mit Einsicht, mit Weisheit und mit Verstand. Und ich hoffe, dass irgendwann auch dieser Segen ihn erreicht. Ich komme zum Schluss. Der Text schließt so. Jakob richtet einen Gedenkstein auf an dem Ort, an dem er mit ihm geredet hatte. Ein Denkmal aus Stein und spendete darauf ein Trankopfer und goss Öl darauf. Und Jakob gab dem Ort, wo Gott mit ihm geredet hatte, den Namen Bethel. Es ist gut und wichtig, dass wir uns an diesen Segen Gottes, den er uns zugewendet hat, immer wieder erinnern. Und die Erinnerung, die Jesus uns besonders gegeben hat, ist das Abendmahl, das wir einmal im Monat hier zusammen feiern. Wir feiern es aber auch zweimal im Monat, donnerstags abends als Feierabendmahl, wenn du Sehnsucht hast, das öfters zu feiern und dich öfters zu erinnern. Und damit verlassen wir Jakob. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, denn wir sind so mittendrin in seinem Leben. Und es wird noch so viel passieren. Und ich mache einfach mal die Anregung, dass wir uns eine Fortsetzung gönnen bei Gelegenheit. Da geht es weiter mit seinem Sohn Josef und Jakob wird weiter eine Rolle spielen. Ganz am Ende wird er alle seine Söhne segnen. Er wird als der Gesegnete seinen Segen weitergeben. Und so wird er uns wieder begegnen, der Jakob, der Lügner, der Familiengründer, der Kämpfer und der Gesegnete. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.